Natürlich ist der Alltag von Kindern heute anders taktet als noch bei uns. Ich bin irgendwie tagelang im Auto gespielt und habe absolut Zeit vergessen. Das hat keine Rolle gespielt. Ich weiss nicht, ob das Kind heute noch können. Aber da ist auch niemand die Schuld dafür. Das ist ja unsere Gesellschaft und unsere Welt, die sich entsprechend verändert. Und da muss man sich ein bisschen weit auch ein bisschen vielleicht von alten Bildern verabschieden.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute schauen wir auf das Bildungsjahr 2025 zurück. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Hinter uns liegt wieder ein intensives Bildungsjahr, prägt von Diskussionen, Ereignissen, Hoffnungen und Herausforderungen, die weit über die Schulzimmer rausgewirkt haben. Zwischen politischen Forderungen, steigendem Druck im Schulalltag und grossen gesellschaftlichen Erwartungen steht eine Frage im Zentrum: Wohin bewegt sich die Schule in der Schweiz? Über das möchte ich reden und einordnen, was das Jahr prägt hat. Und für das setze ich heute gegenüber von Dagmar Rösler. Danke vielmals, dass du dir auch dieses Jahr wieder Zeit nimmst.
Hi Damian, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Du bist seit vielen Jahren Primarlehrerin und auch jetzt unterrichtest du immer noch. Seit 2019 bist du Mitglied von der Geschäftsleitung vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, kurz LCH. Mit deiner Rolle als Zentralpräsidentin vom LCH bist du Sprachrohr für die Lehrpersonen in der Schweiz und gibst zu fast allen Themen in den Medien Auskunft. Viel liest man von dir auch als oberste oder höchste Lehrerin. Wann hast du das Jahr das Gefühl gehabt, genau für das mache ich den Job?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich stelle ich mir die Frage an, warum mache ich das? Und tatsächlich komme ich die Antwort über, wenn ich zum Beispiel Leute treffe, wenn ich mit unseren Mitgliederorganisationen, also mit den Kantonalsektionen, mit den Stufen- und Fachverbänden zusammenkomme, wenn wir über gemeinsame Themen diskutieren, wenn wir zu einem Beschluss kommen, wenn ich ihnen zulasse, was sie beschäftigt und wie sie innerhalb von ihren eigenen Verbänden sich engagieren. Und wenn wir am Schluss von einer DV gemeinsam können klatschen und den Tag beenden, dann weiss ich, für was ich das alles mache.
Also auch viel gefreute Sachen in dem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön. Zusammen schauen wir jetzt auf das Jahr zurück, angefangen bei deiner Neujahrsbotschaft vom 1. Januar mit dem Titel «Zusammenleben». Du hast dann aus einem Buch erzählt, wo du am Lesen gewesen bist, es heisst «Apeirogon» und erzählt die Geschichte von zwei Vätern, die trotz unüberbrückbarer Gräben den Weg von der Versöhnung suchen und zeigen, wie wichtig das es ist, am friedlichen Miteinander zu arbeiten. Du hast beschrieben, wie tiefgreifend gesellschaftliche Veränderungen die Schweizer Schulen fordern. Die Individualisierung und Pluralisierung stellen unser Zusammenleben auf die Probe. Gleichzeitig siehst du Chancen, aber eben auch die Verantwortung, zu einem Rahmen zu arbeiten, wo alle Platz finden und Gemeinschaft gelebt wird. Hast du das Jahr einen Graben können überwinden?
Ich glaube es ja. Vielleicht klingt es ein bisschen banal, aber wir haben Anfang Jahr darüber gemeinsam diskutiert, auch wieder mit den Mitgliederorganisationen, ob wir zu dem heissen Thema integrative Schule sollen eine Umfrage machen beziehungsweise eine Studie bei unseren Mitgliedern. Das hat ziemlich kontroverse Diskussionen geben. Das ist auch völlig okay. Man muss das sogar diskutieren und am Schluss ist eine knappe Mehrheit, hat uns den Auftrag gegeben, weiterzumachen. Dann haben wir mit dem Umfrageinstitut den Fragebogen erarbeitet, weitergeschickt an unsere Mitgliederorganisationen und im November an unserer nächsten Präsidiumskonferenz haben wir müssen darüber entscheiden oder haben wir können darüber entscheiden, machen wir die Studie mit dem Fragebogen oder nicht. Und wir haben uns in der GL mega darauf vorbereitet, was wir machen, wenn es knapp wird oder wenn es Diskussionen gibt oder was wir dann mit dieser Studie machen. Weil für einen LCH ist es sehr wichtig, zu wissen, was Mitglieder über die integrative Schule oder über die inklusionsorientierte Schule denken, wo die grossen Herausforderungen sind, wo der Schuh drückt, wo es gut läuft, damit wir weiterarbeiten können, damit wir können auch differenzierte Äußerungen dazu machen. Und wieder zurück zu dieser Präsidiumskonferenz Ende November. Es war eine absolute Einstimmigkeit gewesen, dass alle diese Studie gerne möchten durchführen möchten.
Mega schön.
Und ich bin nachher so überwältigend gesehen, dass ich fast nichts mehr sagen konnte und habe irgendwie gemerkt, es war nicht ein Graben, den wir aufgemacht haben, aber es war so eine sichtbare Brücke gewesen, dass wir zusammen jetzt den Weg machen wollen. Das hat mir mega gefallen.
Mega schön. Wir sehen es dir auch an, dass du dich darüber freust und über die Integration reden wir noch kurz. Das ist ja dann später im Jahr noch ein Thema. Neben einem Rückblick aufs Jahr möchte ich dir auch immer wieder persönliche Fragen stellen und die erste passt auch sehr gut zu deiner Neujahrsbotschaft, denn viele politische und gesellschaftliche Diskussionen rund um die Schule wirken polarisierend. Und ich frage mich manchmal, ob wir als Gesellschaft am gleichen Strick ziehen. Hast du das Gefühl, dass wir in der Schweiz überhaupt noch eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was oder wie die Schule sein soll?
Das ist tatsächlich schwierig, weil sich unsere Gesellschaft immer wie mehr fragmentiert, weil es immer wie mehr individuelle Bedürfnisse gibt, weil sich die Vielfalt ja immer weiterentwickelt, also weil es immer wie mehr Vielfalt gibt in unserer Gesellschaft, was ich grundsätzlich positiv erachte, aber was auch schwieriger ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Mhm. Ich glaube aber, dass die Schule in unserer Gesellschaft eine wichtige Klammer ist. Das ist ein Bonbon, das man immer wieder hört. Und das unterstütze ich aber auch, weil Kinder müssen können in einer Gemeinschaft leben, aufwachsen, sich sozialisieren. Und natürlich habe ich Verständnis, dass Schule so ein emotionales Thema ist wie Fußball. Das ist auch nicht von mir, das Zitat, aber es hat etwas. Wenn man über Schule redet, dann wird man schnell emotional, wenn man an eigene Erfahrungen denkt, wenn man an die eigenen Kinder denkt oder an die eigenen Grosskinder. Und aufgrund von diesen Erlebnissen, die man macht, zeichnet man nachher sein Bild von der Schule. Mhm. Und das ist nicht mal als Vorwurf gedacht oder gemeint. Das ist nicht das Bild, das dann in der Realität auch ist. Mhm. Ich glaube, dass wir es werden schaffen, gemeinsam die Schule weiterentwickeln und weiterdenken, auch wenn sie in diesen politischen Spannungen wird bleiben, wo wir uns aktuell auch darin befinden. Ich glaube, schlussendlich werden wir es immer schaffen, dass wir einen guten schweizerischen Kompromiss finden.
Was hast du das Gefühl, was sind wichtige, oder was ist ein wichtiger Weg, dass das gelingen kann?
In dem, dass man einander zulässt. In dem, dass man versucht, Gräben zuzuschütten und nicht Mauern hochziehen. Das kann man in vielen verschiedenen Themen immer auch wieder sagen. Ich glaube, das Zulassen und das Respektieren von unterschiedlichen Meinungen und versuchen, dort drinnen eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist einfach, es muss die Lösung sein.
Miteinander reden, das finde ich einen sehr einen guten Punkt und einen wichtigen Punkt. Im Frühling habt ihr vom LCA ein Positionspapier zu der schulischen Selektion veröffentlicht. Dort betont ihr, dass die Frühselektion in der Schweiz weiterhin sinnvoll ist, um Schülerinnen und Schüler anpassende Bildungsangebote zu führen. Gleichzeitig soll die Selektion aber gerechter werden. Ihr fordert mehr Durchlässigkeit auf der Oberstufe, sodass Wechsel zwischen verschiedenen Anforderungsniveaus einfacher werden. So sollen die Kinder und die Jugendlichen bessere Chancen erhalten. Die Selektion ist und bleibt ein heisses Eisen. Ist das Positionspapier wirklich aussagekräftig mit klaren Forderungen zugunsten der Kinder und Jugendlichen?
Ja, es ist tatsächlich ein weiteres heisses Eisen, wo wir aber den Mut hatten, anzufassen und anzulängen, im Wissen darum, dass wir eine Meinung bilden müssen mit Kindergartenlehrpersonen, mit Heilpädagoginnen, mit therapeutischem Personal, mit Gymnasiallehrpersonen, mit Berufsschullehrerinnen. Und das war ein mega Hosenlupf. Es war wirklich nicht einfach, aber wir können, glaube ich, stolz sein darauf, weil wir uns einigen auf wichtige Punkte innerhalb eines Schulsystems. Mhm. Und klar haben wir uns nicht dazu geäussert, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Kinder zu selektionieren, wenn man das so sagen will. Ich kenne die verschiedenen Meinungen und Haltungen und ich habe es gerade vorher gesagt, wir respektieren die auch. Mhm. Ich verstehe ein bisschen auch, dass man, wenn man das Türchen aufmacht zur integrativen Schule und sieht, was auf der Primarstufe passiert in der integrativen Schule, dass man sich vielleicht als abnehmende Stufe eher vorsichtig verhaltet und befürchtet, dass es dann auf der oberen Stufe auch so wird aussehen. Mhm. Ich glaube, da muss man tatsächlich Verständnis haben. Noch eines, der LCH hat es über alle Stufen und Fachverbände geschafft, das Positionspapier abzusegnen. Wir haben tatsächlich Handlungsbedarf geortet bei der Chancengerechtigkeit, bei der Durchlässigkeit innerhalb von diesen verschiedenen Niveaus auf der Sek-1-Stufe, Zyklus 3, weil wir merken, dass wenn man mal in einem Niveau ist, beim jeweiligen System, dass es dann tatsächlich schwierig ist, die Niveaus zu wechseln. Und wenn es gewechselt wird, dann eher nach oben als nach oben. Also die Chance, sich weiterzuentwickeln, ist relativ klein oder zu klein, teilweise auch in gewissen Settings. Wir haben aber auch nicht nur dort Verbesserungsbedarf geortet, sondern auch beim Zuteilungsprozess. Weil wir wissen, es ist nicht nur die Leistung von Schülerinnen und Schülern, die entscheiden, wo sie herkommen. Also wir reden jetzt hier vom Entscheid ins Gymnasium oder in eine Sek-1-Stufe, sondern es ist auch sehr entscheidend, wie die Familie aufgestellt ist, sozial, wie sie wirtschaftlich ausgerichtet ist. Und das darf in unseren Augen nicht sein. Mhm. Also müssen wir dort herschauen, wie kann man es denn machen, dass der Zuteilungsprozess gerecht ist. Mhm. So, dass die Kinder ja dann auch dort herkommen, wo sie entsprechend können gefördert werden.
Ich finde es sehr schön, was du jetzt alles aufgezählt hast. Das sind ein paar Sachen, die ich notiert habe. Also einerseits die kantonalen Unterschiede, die natürlich herrschen. Du hast auch schon gesagt, viele Punkte, die mitspielen, wie die Ausbildung der Eltern, wo man in die Schule geht und so weiter. Gibt es aus deiner Sicht keine Möglichkeit, dass Kantone, obwohl ich natürlich weiss, dass es föderalistisch aufgebaut ist, dort irgendwie sich angleichen, dass auch innerhalb von dem es fairer wird oder dass es dort Möglichkeiten gibt, dass es, egal wo man in die Schule geht, gleich abläuft?
vielleicht nicht, dass sich die Kantone angleichen, aber dass sich die Kantone in ihrem Kanton Gedanken machen, wie man das weiterentwickeln kann. Und du sprichst etwas an, was mich in dieser ganzen Diskussion zum Selektionszeitpunkt ein bisschen triggert hat und wo man vielleicht auch ein bisschen Mauern aufgezogen hat, dass es nur um den Zeitpunkt gegangen ist. Mhm. Es geht um viel mehr als um das. Und das haben wir versucht, in unserem Positionspapier eben ein bisschen abzubilden. Und gleichzeitig gibt es ja auch schon Kantone, die mega offen sind. Ich nenne zum Beispiel den Kanton Bern, wo jede Schule selber entscheiden kann, was sie für ein System nehmen. Ob sie Niveauunterricht machen oder ob sie klare Zuweisungen Niveauunterricht oder Niveaustufen machen. Und dort passiert mittlerweile sehr viel, dass Schulen sagen, hey, wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten ein anderes System. Mhm. Und dass Kantone diese Möglichkeiten auch bieten, ich meine, das ist ja jetzt nicht alles, aber es ist doch schon etwas. Sie geben natürlich ein bisschen weit auch vielleicht Verantwortung ab an die Schulen. Mhm. Auf der anderen Seite kann die Schule sagen, wir möchten es gerne so machen, weil es für uns passt. Mhm. Es gibt mega viele gute Beispiele, die ich jetzt hier sagen könnte. Zum Beispiel eine Schule im Emmental, die ein neues Schulhaus gebaut hat und die jetzt auf Niveauunterricht umgesattelt hat und die fliegen mit mhm. dem, wo aber auch Personal verloren hat und Neues dazugekommen ist, weil sie genau das suchen. Mhm. Und das ist schon vielleicht auch das Schöne in unserem Föderalismus, dass es eben im Kleinen lebendig bleiben kann und sich kann verändern und wachsen.
Du siehst das sehr positiv, das ist ja schon mal gut. Du wirst es nachher auch noch hören, ein paar Lehrpersonen werden das auch noch ansprechen oder haben das auch kundgetan, dass ja genau der Übertrieb manchmal auch schwer ist für sie oder einen grossen Druck auf ihnen lastet, das kenne ich auch selber. Und da gibt es auch kantonale Unterschiede, wenn man natürlich an eine Prüfung geht im Kanton Zürich, haben die Lehrpersonen weniger mitzuentscheiden. In anderen Kantonen, ich habe lange in der Zentralschweiz unterrichtet, dort hat man einen gewissen Spielraum zum Mitentscheiden. Wie siehst du die Rolle der Lehrpersonen beim künftigen Selektionsentscheid?
Also ich sehe es so, dass die Lehrpersonen die Hauptentscheidungsträgenden sind im Zuteilungsprozess. Nicht, weil sie gefeit sind von irgendwelchen Fehlentscheidungen. Mhm. Und selbstverständlich muss das in Absprache mit Lernenden und mit Eltern gemacht werden. Aber ich bin absolut nicht Verfechterin von Übertrittsprüfungen und die Übertrittsprüfung entscheidet nachher, wo du herkommst. Mhm. Das ist ein Tag, der über deine Zukunft entscheidet. Mhm. Finde ich nicht gerechtfertigt. Und ich weiss, dass es nicht easy ist, wenn man solche Entscheidungen muss fällen. Ich bin jahrelang selber 5-6-Klasse-Lehrerin gewesen und mhm. weiss, was für einen Druck das auf einem lastet. In einem Jahr, wo ich viele Schülerinnen und Schüler in Bett gebracht habe, bin ich eine gute Lehrerin gewesen und im anderen Jahr dann wieder eine schlechte. Mhm. Und das macht etwas mit einem. Mhm. Das verstehe ich so gut. Wegen dem braucht es ja auch Verbesserungen und Druck wegnehmen von dem Entscheid. Oder dass man dann auch sagen kann, hey, später hast du noch viele verschiedene Möglichkeiten. Du bleibst mhm. nicht in dieser Schublade. Du kannst dich verändern mhm. und du kannst es beweisen.
Es ist ein schwieriges Thema. Wir haben das im Vorfeld auch schon gehabt und ich merke das auch jetzt, seit ich den Podcast mache oder auch im Live-Podcast, wo du ja auch dabei warst, wo so genau um das Thema gegangen ist. Es ist und bleibt schwierig. Und ich glaube auch da, es haben alle Seiten Vor- und Nachteile. Wenn es eine Prüfung ist, sind vielleicht die Lehrpersonen ein bisschen entlastet, aber ich sehe sehr viel Druck, wo die Kinder nehmen, mitmachen. Andererseits, wenn dann die Lehrpersonen dürfen entscheiden, ist es wieder dann lastet mehr Druck auf ihnen. Dann natürlich auch das Vertrauen der Eltern, wo wir wiederum brauchen als Lehrpersonen, dass sie uns vertrauen, dass wir mit bestem Wissen und Gewissen das umsetzen. Also eben, wenn wir ja wahrscheinlich die richtige Lösung hätten, hätten wir sie hoffentlich schon gefunden.
Von dem gang ich auch aus, genau.
So, es wird jetzt wieder ein bisschen persönlicher. Dagmar, stell dir vor, du könntest die Volksschule komplett neu denken. Ohne Einschränkungen, ohne Budgetdebatten, ohne politische Kompromisse. Wie würde diese Schule aussehen?
Oh, was soll ich anfangen? Also gell, grundsätzlich, wenn man die Frage gestellt überkommt, dann steckt ja ein bisschen dahinter die versteckte Botschaft, es ist nicht gut so, wie es jetzt ist. Mhm. Und ich finde, die heutige Volksschule hat ganz viele Elemente, die sehr viel Gutes hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt etwas machen könnte, dann wäre es vielleicht, wenn nötig, ein neues Schulhaus bauen, mhm. wo den Bedürfnissen von Kindern gerecht wird. Anfangs von diesem Schuljahr habe ich im BG meine Schülerinnen eine Zeichnung gemacht, wo sie ihr Wunschschulhaus gezeichnet mhm. haben. Und das ist schon mega lustig, gell? Also, überall war eine Rutschbahn vom Dach oben runter. Überall. Aber was mir aufgefallen ist, es hat einen Garten gehabt, mhm. einen grossen Garten, mit Tieren, mit Spielplätzen. Einzelne haben irgendwie noch das Casino gezeichnet, aber das könnte man ja einfach auch eliminieren. Aber viele haben viel Platz, viel Grün um mhm. ihr Schulhaus gezeichnet und grosse Räume, aber auch Räume, wo man sich zurückziehen kann, wo man Ruhe hat. Mhm. Und ich glaube, das sind Bedürfnisse, wo man muss, also das kommt nicht aus dem Nichts raus. Mhm. Und Kinder erleben, glaube ich, die Schule heute als einen wichtigen Lebensraum, wo sie sich wohlfühlen, wo sie viel viel Zeit drin verbringen. Ich würde ein Schulhaus bauen, das diesen Bedürfnissen gerecht werden würde. Viel Platz, viel Grün, Platz für einen Mittagstisch und so weiter. Aber auch Lernort, wo man sich eben konzentrieren kann. Und vielleicht würde ich die starren Strukturen ein bisschen aufbrechen mit diesen Lektionen. Im Wissen darum, dass es schwierig ist. Man muss eine Struktur behalten in der Schule. Kinder müssen eine Orientierung haben. Was läuft jetzt? Wo sind wir dran? Was muss ich jetzt machen? Aber es gibt sicher Möglichkeiten, wie man könnte auch klassenübergreifend oder altersübergreifend zusammenarbeiten. So, das ist so ein bisschen meine vage Vorstellung von der Schule von morgen.
Im Mai haben die Ergebnisse der UGK, der nationalen Überprüfung der Grundkompetenzen, für Diskussionen gesorgt. Besonders auffällig sind die grossen Leistungsunterschiede im Fremdsprachunterricht gewesen, vor allem im Französisch und Englisch. Zum Verständnis, die EDK hat 2004 in der Sprachstrategie festgelegt, dass am Ende vom Zyklus 3 Englisch und eine zweite Landessprache möglichst gleichwertig beherrscht werden sollten. In der Medienmitteilung haben ihr geschrieben, dass Lehrpersonen einen erfolgreichen Fremdsprachunterricht durchführen wollen, aber dass die Ergebnisse zeigen, dass die Voraussetzungen fehlen und die gesetzten Ziele unrealistisch sind. Was bedeutet das jetzt konkret?
Also konkret bedeutet das, dass die Ergebnisse von der Überprüfung der Grundkompetenzen ernüchternd sind. Oder 51% von allen Jugendlichen erreichen am Ende von der obligatorischen Schule im Lesen verstehen die geforderten Grundkompetenzen, also nur 51%. Und beim Hörverstehen sind es ein bisschen mehr, sind es 58% im Französisch. Im Englisch sind es 75%, die das Lesenverstehen erreichen und 85%, die das Hörverstehen erreichen. Also da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, wie es weitergeht mit dem Sprachenunterricht. Ich finde die Diskussion wichtig, genauso wichtig, wie sie in allen anderen Bereichen auch sind. Man muss sich die Frage stellen, welche Ziele sind im Französisch überhaupt erreichbar? Nicht im Sinn von Abendeimen von dem Fakt, der vor uns liegt, sondern im Wissen darum, dass es Französisch viel schwieriger Sprache ist für uns als Englisch, auch viel weiter weg. Es braucht sicher Handlungsbedarf bei Bildungszielen und Lehrplänen. Und das hat ja die EDK auch in ihrer Pressemitteilung gesagt, dass es der Spielraum von Artikel 4 vom Harmus-Konkordat jetzt muss ein bisschen ausgelotet werden. Also was kann man dort verändern und wie muss man Sprachenunterricht verändern, dass er tatsächlich auch effektiv ist oder effektiver ist.
Für noch mehr Diskussionen hat der Kanton Zürich in diesem Zusammenhang gesorgt. Im Herbst ist eine Motion deutlich angenommen worden, die den Französischunterricht in der Primarschule möchte abschaffen und den Start auf die Oberstufe möchte verschieben. Das ist gegen die Empfehlung vom Bund und entgegen von der erwähnten Fremdsprachenstrategie. Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat diesen Vorstoss ein Spiel mit dem Feuer genannt. Kann ein Kanton eine Fremdsprache aus dem Stundenplan nehmen?
Meines Wissens kann er das theoretisch. Er verstoßt dann einfach gegen den Artikel 4 vom Harmus-Konkordat, das Sprachenunterrichtsartikel. Und es ist so, dass der Bund sich hat vernehmen lassen, dass er gesagt hat, wenn ein Kanton jetzt ein extra Zügli fährt mit Sprachenunterricht und aus dem Artikel aussteigt oder aus dem Harmus-Konkordat in dem Fall, dann würde er eingreifen.
Was bedeutet das?
Das weiss man nicht so genau. Dann würde er wahrscheinlich den Kantonen sagen, wie es aussehen muss. Oder dass sie eben den Artikel 4 Sprachenunterricht einhalten müssten. Und das möchte der Kanton natürlich nicht. Das habe ich absolutes Verständnis. Und das ist ja auch der Grund, warum nachher die EDK einstimmig abgestimmt hat oder beschlossen hat, innerhalb von dem Artikel 4 Diskussionen zu führen, Spielraum ausloten und Bildungsziel und Lehrplan anzupassen.
Zürich ist nicht der erste Kanton, der Französisch aus der Primarschule möchte verbannen. Im Frühling hat schon das Parlament vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden der Regierung den gleichen Auftrag gegeben. Und ähnliche Vorstöße gibt es in mehreren deutsch-schweizer Kantonen, zum Beispiel in St. Gallen, im Thurgau und sogar im zweisprachigen Bern. Wir haben es am Anfang von unüberbrückbaren Gräben gehabt. Vielleicht ist das jetzt hier eine Art Röstigraben. Aber wie stehst du dazu, wenn man Französisch auf der Primar würde streichen?
Also ich glaube, zuerst müssen wir mal die Äußerungen von Lehrpersonen ernst nehmen, die sagen, Schülerinnen und Schüler sind teilweise überfordert mit zwei Fremdsprachen oder mit verschiedenen Sprachen auf der Primarstufe. Dort müssen wir genau hinschauen. Was passiert dort genau? Welche Schüler sind überfordert und welche Schüler sind nicht überfordert? Ich bin in dieser Frage, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein bisschen befangen. Ich wohne in Solothurn. Dort wird nicht Französisch geredet, aber es ist irgendwie omnipräsent. Und es ist so nahe, wir fahren mit dem Zug eine Viertelstunde auf Biel und dort redet man Französisch. Das ist ganz ein anderer Zugang zu der Romandie als vielleicht Zürcher oder St. Galler haben. Das verstehe ich auch absolut. Und auf der anderen Seite, sobald man auf nationaler Ebene tätig ist, hat man auch einen anderen Blick. Das ist kein Vorwurf an die diesen Blick nicht haben. Aber ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, dass ich ins Bundeshaus gehe und dort mit der Romo Englisch rede. Und auf das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber auf das würde es auf kurz oder lang herlaufen und das würde ich komisch finden. Es ist nicht so, dass wir von Schülerinnen und Schülern verlangen, dass sie am Ende der obligatorischen Schule fließend Französisch reden. Und dort kommt dann vielleicht ein Kritikpunkt vor. Wir müssen die kulturelle Austausch pflegen. Wir müssen voneinander lernen. Die Romans lernen auch Deutsch. Und für sie ist es kein Thema, dass sie das möchten abschaffen. Mhm. Das ist ein bisschen eine Diskussion von Minderheit, das ist mir klar. Aber das Verständnis voneinander können wir nur haben, wenn wir uns miteinander auseinandersetzen und wenn wir uns miteinander befassen.
Auch dort wieder zusammenreden.
Genau, so wie wir jetzt.
Genau, und im besten Fall so, dass wir uns auch verstehen. Normalerweise spiele ich in meinen Podcast-Folgen an Kinderstimmen ein, die zum Thema Stellung nehmen. Heute in dieser Spezialfolge kommen zuerst Lehrpersonen zu Wort und später dann Eltern. Sie erzählen, was sie das Jahr in Bezug auf Schule und Bildung am meisten bewegt hat. Und das meinen verschiedene Lehrpersonen.
Für mich als 5.-6.-Klasse-Lehrerin ist der Übertritt jährlich eine Herausforderung. Grundsätzlich denke ich, dass alle Bezugspersonen von einem Kind nur das Beste für ihn oder sie wollen. Und nichtsdestotrotz vergessen die Eltern manchmal, dass nicht das höchste Niveau das Beste ist für das Kind, sondern das, was den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes entspricht. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Vertrauen der Eltern in uns Fachpersonen wünschen.
Seit dem Sommer 25 bin ich das erste Mal für eine Krimschule tätig. Ich empfinde es als sehr bereichernd, dass die Ressourcen unter anderem mit Leseförderung und die zusätzlichen Lernangebote für die Schülerinnen fliessen. Und neben dem Unterrichten ist Verbandsarbeit ein Durchbrenner. Es ist für mich ein Privileg, dass wir uns als Verband für die viel engagierten Lehrpersonen im Kanton Zürich dürfen einsetzen.
In diesem Jahr hat mich vor allem beschäftigt, dass man als Lehrperson in einer Klasse, die sozial sehr anspruchsvoll ist, gar nicht so viel daran ändern kann, wenn es einzelne Schüler gibt, die nicht viel oder nichts dafür tun wollen.
Einerseits hat mir das Jahr gezeigt, wie stark ein gutes Team eine Schule und Klasse tragen kann. Andererseits beschäftigt mich, einen guten, offenen und ehrlichen Umgang mit den Eltern zu finden. Und die zwei Punkte zusammen noch weitergedacht, wie kann man die Expertise und das Wohlwollen von außen auch in die Schule bringen? Wie kann eine Schule nicht nur ein stumpfer Arbeitsort für Zeugnis sein, sondern ein Lebensort, wo Kinder und Erwachsene lernen und wachsen dürfen?
Ich bin das Schuljahr wieder richtig angekommen im Beruf und liebe die Arbeit mit den Kindern sehr. Mein Beruf ist unglaublich sinnstiftend, aber auch extrem intensiv. Dass unser Kerngeschäft immer mehr von Bürokratie überlagert und unser Beruf oft unterschätzt wird, beschäftigt mich aber schon immer wieder. Trotzdem freue ich mich riesig aufs neue Jahr mit den Kindern.
Natürlich sind das nur ein paar Stimmen. Ich bin mir sicher, dass es noch ganz viele andere Meinungen gibt und noch andere Themen beschäftigt haben. Aber mich würde interessieren, was hat dich als Lehrerin dieses Jahr beschäftigt?
Ich kann es nicht immer ganz trennen, ob es mich als Lehrerin beschäftigt oder als Präsidentin vom LCH, aber was mich immer ein bisschen triggert und manchmal auch so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet, sind die vielen Bilder, die von der Schule gezeichnet werden, von vermeintlichen Bildungsexperten, die die Schule möchten verbessern, ihre Vision aufdrücken und das versuchen, indem dass sie ein negatives Bild von der Schule zeichnen. Mhm. Indem dass sie sagen, was nicht gut läuft, indem dass sie sagen, was nicht gemacht wird, indem dass sie sagen, dass Kinder unterdrückt werden und sich nicht können entfalten können. Mhm. Das sind so Sachen, die mir ganz nahe gehen, weil ich ganz einen anderen Blick auf die Schule und auf das, was Lehrerinnen und Lehrer machen und was in der Schule passiert.
Ja, auf jeden Fall merke ich das auch und ich bin fest davon überzeugt, dass das eben nicht so gewinnbringend ist, wenn man gegeneinander schiesst und es ist wichtig, dass man Sachen anspricht. Ich glaube, da bist du mit mir einig, aber eben, ich finde viel mehr eben im Austausch. Das ist auch das Ziel, warum ich eben auch mit dir rede oder eben mit anderen rede, weil ich glaube, das bringt uns doch viel mehr, als wenn man einfach sagt, Volksschule macht das alles falsch.
Ganz genau.
Das sehe ich eigentlich auch nicht so. Aber es ist, wie es ist und da musst du wahrscheinlich einiges aushalten. Im Juli hat ein Vorfall die ganze Schweiz beschäftigt. In der St. Galler Gemeinde Eschenbach hat eine junge, muslimische und ausgebildete Lehrerin mit Kopftuch eine Stelle antreten. Nach Protest von einigen Eltern ist die Gemeinde eingeknickt und hat sie schlussendlich nicht angestellt. Über den Vorfall ist medial sehr viel berichtet worden und wie immer gibt es verschiedene Seiten und Meinungen. Deshalb lassen wir den Vorfall so stehen, aber es stellt sich eine Grundsatzfrage. Sind religiöse Symbole im Schulzimmer zulässig?
Das ist im Fall mega ein schwieriges Thema und der Fall im Juli von dieser Lehrerin hat mir mega leid getan, dass das passiert ist, dass das auch so in den Medien gekommen ist und dass es zum Teil auch ja falsch wiedergegeben worden ist, falsch verstanden worden ist, falsche Diskussionen an den Tag gefördert hat. Grundsätzlich ist es so, dass die öffentliche Schule religiös neutral muss sein. Mhm. Aber es besteht eine Religionsfreiheit für die Lehrerin. Und das ist das Dilemma, wo man irgendwie sich drin muss finden. Mhm. Und sicher auch eine Neutralitätskompetenz kompatible Auslegung finden. Schlussendlich finde ich es schlecht in dieser Geschichte, dass eine Schule muss entscheiden, was sie macht. Mhm. Aufgrund von, weiss nicht, ob es eine gesetzliche Grundlage gibt für das, in dem Kanton, wo das passiert ist. Mhm. Also es müsste ja wie eine einheitliche Auslegeordnung geben oder gesetzliche Grundlage, damit man weiss, wie man mit dem Thema muss umgehen muss. Und ja, ich unterstütze schon den Fakt, dass die öffentliche Schule neutrale Werte vermittelt.
Du hast erst gerade eine Sitzung zu dem Thema mit der EDK gehabt. Wie geht man jetzt vor, dass so ein Vorfall nicht wieder passiert?
Ich glaube, das passiert nicht so schnell. Es hat mal einen Bundesgerichtsentscheid gegeben im Kanton Genf, mhm, 1997. Man stützt sich immer noch auf den. Damals hat man gesagt, eine Lehrerin dürfe in einer öffentlichen Schule kein Kopftuch tragen. Mhm. Man ist sich nicht sicher, ob das heute auch noch so wird entschieden werden. Wir können nichts machen. Wir sind an einem Rundtisch gesessen mit ganz vielen, die das Thema auch betrifft und mhm, haben uns austauscht. Aber schlussendlich muss das Politik in Angriff nehmen.
Letztes Jahr hast du gesagt, dass du mittlerweile eine dicke Haut zugelegt hast. Hat es in diesem Jahr gleich einen Moment gegeben, wo du ernsthaft überlegt hast, herzurühren?
Nein, das hat es wirklich nicht gegeben. Es gibt aber Momente, das ist schon immer so gewesen, dass ich mich mega auf die Ferien freue. Mhm. Einfach, weil man dann mal ein bisschen loslassen kann und mal etwas anderes machen und mal ein bisschen entspannen. Mhm. Das tatsächlich aber herrühren. Nein.
Mega schön, das ist, ich habe nicht gedacht, dass das so überzeugend kommt. Ja, weil ich glaube, also nicht, weil ich dir das nicht zutrauen würde, sondern mehr, weil bevor die Mikrofone gelaufen sind, habe ich auch gesagt, du hast verschiedene Rollen, du hast viel Verantwortung, die du trägst und dass das manchmal eben auch belastend sein kann, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ja, es freut mich sehr, dass du das so überzeugend hast können sagen.
Genau, aber an dieser Stelle sagt man ja dann immer, und das stimmt in meinem Fall auch, ich habe ein gutes Team hinter mir, das stützt, das rückgestärkt, das mitschafft, das mithilft. Also ich mache ja das nicht alleine. Mhm. Ich bin einfach die zum Fenster ausschaut. Meistens.
Ebenfalls im Sommer hat der Bund, oder besser gesagt das Bundesamt für Sport, darüber informiert, dass die Subventionen im Rahmen vom Förderprogramm Jugend und Sport, kurz I&S, ab nächstes Jahr um 20% gesenkt werden. Was für Folgen hätte die Einsparung konkret?
Vielleicht um eine Zahl zu nennen, es sind über 110'000 Kinder und Jugendliche, die jedes Jahr von diesen I&S-Geldern profitieren. Mhm. Das bedeutet konkret, wenn man, also es geht um einen Freizeitbereich, wo Kinder und Jugendliche gefördert werden von I&S. Wenn wir jetzt aber auf die Schule schauen, dann ist es so, dass Schulen finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie in ein Skilager gehen mit einem I&S-Leiter. Mhm. Jetzt, wenn die Gelder gekürzt werden, kann das sein, dass Gemeinden weniger I&S-Gelder für Lager, Skilager, Sportlager usw. bekommt. Mhm. Das bedeutet, Gemeinden müssten noch mehr Gelder aufwerfen für die Lager. Mhm. Das wiederum könnte dazu führen, dass Gemeinden sagen, jetzt wird es uns zu teuer, jetzt streichen wir das. Mhm. Und das ist etwas, was uns grosse Sorgen bereitet hat und wir uns nachher auch entsprechend beim Bund geäussert haben.
Hast du das Gefühl, dass das auch gekommen ist?
Ich bin, was gerade so darum gegangen ist, glaube ich, in der Herbstsession bin ich im Bundeshaus gewesen und habe ein paar angesprochen und alle haben mir gesagt, hey, keine Chance, musst du keine Sorgen machen. Und es ist ja damals tatsächlich auch nicht weiterverfolgt worden, mhm, ist jetzt aber, glaube ich, in der neuen Budgetdebatte jetzt in der Wintersession wieder ein Thema, weil es wieder jemand aufgegriffen hat.
Dann schauen wir, was dann definitiv rauskommt. Anfang August, kurz vor dem Schulstart, haben wir vom LCH zusammen mit dem Welschen Pondo eine Medienkonferenz gegeben zum Thema Schulabsentismus. Mit 5 zentralen Forderungen möchtet ihr zur Bekämpfung von Schulabsentismus beitragen. Warum fehlen immer mehr Kinder in der Schule?
Ja, das hat eben ganz viele verschiedene Ursachen. Das ist die grosse Schwierigkeit drin, dass man nicht sagen kann, wegen dem und dem fehlen sie. Es kann Ursachen haben wie Schulangst, Schulphobie, Angst vor Bloßstellung, soziale Ängste, psychische Belastungen, Probleme daheim, Probleme in der Klasse oder mit Gespenstern und so weiter und so fort. Was nachher junge Menschen oder Kinder sogar dazu veranlasst, nicht mehr wollen in die Schule zu gehen.
Warum ist aber eine Zunahme da von diesem Problem?
Das hat damit zu tun, dass man ja viel mehr auf psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen schaut. Mhm. Das hat damit zu tun, dass man viel mehr darüber redet. Das hat damit zu tun, dass die Jugendlichen sich melden und sagen, hey, uns geht es nicht gut. Ich höre auch immer wieder, es hat mit Corona-Krise zu tun. Mhm. Ich glaube einfach, es wird sichtbarer, weil man endlich über psychische Belastungen redet und das nicht mehr unter den Teppich kehrt, wie man das früher gemacht hat.
Und was sind die 5 Forderungen kurz zusammengefasst?
Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Wir haben ja das als Thema gemacht, weil es uns beschäftigen und weil wir wollten signalisieren, es ist uns nicht egal, wie es Kindern und Jugendlichen geht und wir möchten ihnen helfen. Und wenn jemand nicht in die Schule kommt oder in die Schule kann kommen, dann ist das ein wirklich ein grosses Warnzeichen. Unsere Forderungen sind so ein bisschen umfassend und sollten eigentlich so wie einen Mantel um alles geben. Also die Schulen brauchen ein Frühwarnsystem, das ist die erste Forderung. Es braucht ein klares Monitoring von Absenzen.
Aha.
Man muss irgendwie wie sichtbar machen, das Kind hat jetzt innerhalb von einer gewissen Tagung nicht so und so viel gefällt, da stimmt etwas nicht mehr. Das kann nicht einfach nur irgendwie krank sein oder keine Lust oder so. Dann braucht es klare Abläufe und verbindliche Zuständigkeiten. Das ist immer noch das Frühwarnsystem. Die zweite Forderung ist Sensibilisierung von Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen und weiterem Fachpersonal. Also, dass man alle vom Gleichen redet. Die dritte Forderung ist präventive Massnahmen. Natürlich ist die Schule immer interessiert daran, gute Beziehungen zu schaffen, ein gutes Schulklima. Kinder und Jugendliche müssen wissen, dass sie es dürfen ansprechen, also dass sie zu Lehrpersonen dürfen, dass sie zu Schulsozialarbeitenden dürfen, wenn sie ein Problem haben. Mhm. Und der Schulterschluss mit Eltern. Oder ohne Eltern geht es nicht. Und uns ist es eben auch wichtig, dass man Schulabsentismus nicht einfach der Schule zuschiebt und sagt, die kommen nicht in die Schule, weil es in der Schule nicht gut ist, sondern dass man das umfassender anschaut. Und die letzte Forderung ist nachher gewesen, dass der Unterricht Selbstwirksamkeit zulässt und so weit wie möglich partizipativ ist. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet. Es geht ja eigentlich darum, dass einfach Kinder gerne in die Schule kommen und wissen, ich kann hier etwas bewirken. Mhm. Ich bin hier jemand.
Wie schaut ihr eigentlich, dass das, was ihr so besprechen, also auch die Positionspapiere und so weiter, wie kommen die so direkt in die Schule zu den Lehrpersonen? Das sind ja jetzt auch ein paar Sachen gewesen, die eben an die Eltern gehen, aber auch an Lehrpersonen.
Ja.
Wie ist es, sicherstellen, dass die Infos an sie kommen?
Also unsere Weitertreiber sind ja unsere Mitgliederorganisationen, also Kantonalsektionen, Stufen- und Fachverbände. Und immer, wenn wir so Papier entwickeln, informieren wir sie, informieren, das auf unserer Webseite aufgeschaltet ist. Und in diesem Fall haben wir eigentlich noch weitermachen und wie einen Leitfaden entwickeln, haben dann aber gemerkt, eigentlich gibt es das schon in jedem Kanton.
Mhm.
Also haben wir nachher alle Informationen von den Kantonen gesammelt und in ein Dossier hier und haben nachher unsere Mitgliederorganisationen informiert. Schaut, da sind alle wichtigen Informationen zu diesem Thema sind in diesem Dossier gesammelt.
Die Schule verändert sich nicht so schnell, wie sich das ein paar würden wünschen. Wo bist du persönlich ungeduldig oder anders formuliert, wo müsste man im Bildungssystem jetzt dringend den nächsten Schritt machen?
Im Wissen darum, dass die Volksschule oder die obligatorische Schule ein Hochseedampfer ist und entsprechend langsam auch die Richtung kann wechseln, würde ich mir ein Vorwärtsmachen bei der integrativen Schule wünschen. Mhm. Dass man dort her schaut und sagt, was kann man verändern, wie kann man Entspannung reinbringen. Nicht in Form von wieder zurück zu Kleinklasse und Werkklasse, wie das vor 30 Jahren war.
Mhm.
Das kann es sicher nicht mehr sein. Aber wie kann man dieser grossen Vielfalt, dieser grossen Heterogenität, diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, die heute in der Regelschule sind, entgegentreten und wie kann man Schulen unterstützen?
Nach den Lehrpersonen sind jetzt die Eltern dran, auch von ihnen wollte ich wissen, was sie in Bezug auf Schule am meisten bewegt hat. Wir hören zusammen rein.
Unser Bub ist 14 und da geht es jetzt um die Frage, wie weiter nach der Bezirksschule. Und es freut mich sehr, dass er einen Klassenlehrer hat, der viel Wert darauf legt, dass alle gehen schnuppern, dass sie die Berufe kennenlernen und sich dann auch so wirklich entscheiden, was für sie am besten ist und nicht einfach findet, hey, Bitz-Schüler sollen sowieso alle in die Kante.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie unglaublich viel Wissen, praktisch alles, auswendig lernen, sich meine Kinder müssen eintrichtern, um es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder rauszulassen. Was mich auch erstaunt ist, wie wenig das Wissen häufig mit der jetzigen Welt zu tun hat. Das Positive daran ist, bis jetzt haben sie es eigentlich immer geschafft, so dass es gelangt hat, was auch immer das bedeutet.
Das Wichtigste für mich als Mami von zwei schulpflichtigen Kindern ist zu spüren, dass meine Kinder sich von der Lehrperson wertgeschätzt fühlen, dass sie als Mensch wahrgenommen werden und dass sie in einem angstfreien Umfeld ohne Druck lernen können.
Mein Sohn hat dieses Jahr Übertritt gehabt in die ZEC und hat mit seinem besten Kollegen zusammen extrem fest gelernt, dass sie beide die gleiche Leistungsstufe erreichen und das haben sie dann auch gemacht. Und trotzdem hat dann die Lehrerin beim Übertritt die zwei nicht zusammen in eine Klasse hineingetan, was extrem schade war und was wir vor allem auf der menschlichen Seite nicht ganz haben verstanden, weil die zwei einander sehr gut haben und wahrscheinlich es für beide besser wäre gewesen, wenn sie zusammen in die Schule wären.
Unsere Grosstochter hat im Kindergarten einen Lehrerwechsel von mindestens 10 Mal. Dort hat die Kommunikation nicht geklappt, die Kommunikation gegenüber uns als Eltern. Und jetzt hat dieses Jahr die kleine Tochter auch gestartet mit dem Kinski und wir haben wirklich nochmal müssen lernen, loszulassen und vor allem Vertrauen schenken. Vertrauen in die Schule und die Lehrpersonen und einfach, dass sie auf uns zukommen, wenn irgendetwas sein soll.
Ja, sehr unterschiedliche Anliegen, die die Eltern da geäussert haben oder was sie eben beschäftigt hat. Was haben die Stimmen bei dir ausgelöst?
Ich finde es ehrlich. Es sind ehrliche Stimmen, die aus ihrer Perspektive und aus ihrer Sichtweise auf ihr Kind, also wie ein Kind auf die Schule, eine Meinung haben. Mhm. Ich finde auch, man darf einen kritischen Blick haben auf die Schule. Ich bin absolut damit einverstanden, dass nicht alles immer fehlerfrei und sauber läuft. Und was mich vor allem so ein bisschen nachdenklich macht, ist die Tatsache, dass Kinder heute damit müssen können umgehen, dass es 10 Lehrerwechsel gibt. Mhm. Und dass dann Kommunikation leidet, das ist irgendwie noch nachvollziehbar, aber sicher nicht gut für die Familie und für das Kind. Und das tut mir leid. Mhm. Das tut mir mega weh. Und wir wissen, dass wir im Moment immer noch in diesem Personalmangel sind in den Schulen und dass nicht nur die Schulen und Lehrpersonen leiden, sondern eben auch Familien. Das tut mir wirklich mega leid.
Immerhin ein Lichtblick. Ich habe gelesen, der Lehrpersonenmangel soll in der Zukunft wieder ein bisschen besser werden, also reduzierter sein. Siehst du das auch so?
Ja, das ist nicht unbedingt eine neue Meldung, aber sie haben es noch einmal bestätigt, weil die Geburten gehen so zurück, markant, sodass sich der Lehrpersonenmangel ab 27 tatsächlich entspannt. Voraussichtlich. Mhm. Und auf der Primarstufe jetzt mal und auf der Sekstufe noch nicht. Aber es wird eine grosse Herausforderung bleiben in den nächsten Jahren. Und vor allem müssen wir versuchen, gute Leute zu behalten.
Anfang September war in Bern der 8. Schweizer Bildungstag. Das Thema vom Tag: Wie weiter mit der integrativen Schule? Und du hast es schon zweimal angesprochen oder kurz von der integrativen Schule geredet. Mich würde interessieren, was hast du von diesem Bildungstag mitgenommen?
Dankbarkeit von vielen Seiten, dass wir das heisse Eisen angelenkt haben. Auch ein bisschen Achtung habe ich gespürt. Ja, dass wir es auch ansprechen. Mhm. Und wir haben ganz viele verschiedene Workshops gehabt, wo Lösungsvorschläge diskutiert haben von verschiedenen Leuten, was man machen könnte, um die integrative Schule zu unterstützen. Das hat angefangen bei Schulräumen. Das ist weitergegangen bei Lösungen mit Verhaltensauffälligen. Das ist weitergegangen mit Aus- und Weiterbildung und so weiter und so fort. Das waren irgendetwa 9 Workshops, die wir können besuchen. Die Rückmeldungen waren sehr gut gewesen. Und die Erkenntnis genauso vielschichtig wie auch Themen. Es macht es nicht einfacher, aber es bietet uns auch die Chance, dass wir verschiedene Anknüpfungspunkte haben, wo wir weiterfahren könnten.
Ja, aus meinem Live-Podcast zum Thema Integration habe ich etwas Gleiches mitgenommen, nämlich, dass nicht alle das Gleiche darunter verstehen und die Anliegen eben auch sehr unterschiedlich sind. Aber immer mit guten Gründen, muss man sagen. Wie können wir den Graben überwinden?
Indem, dass wir miteinander reden. Ganz einfach. Ich glaube, man muss erklären, wenn es darum geht, separative Gefäße zu schaffen. Oder wenn man wieder zurück will zu alten Strukturen, dann muss man sich überlegen, wer ist denn in diesen Kleinklassen und in der Werkklasse und wollen wir denn das? Willst denn du, dass dein Kind dann in eine Kleinklasse geht, nur weil es nicht so stark ist in der Schule? Eigentlich wollen wir ja alle in der Klasse haben. Mhm. Eigentlich möchten wir ja Kinder und Jugendliche so unterstützen, dass sie können in einer Gemeinschaft aufwachsen und nicht separiert werden. Mhm. Und genau dem Credo müssen wir irgendwie folgen, ohne jetzt irgendwie idealistisch zu sein. Was ich auch aus dem Bildungstag mitgenommen habe, ist, dass es nie ohne separative Gefäße wird gehen. Aber die Frage ist, wie wir die Werte ausgestalten. Ist es definitiv ein Entscheid oder ist es eine vorübergehende Schulinsel zum Beispiel, wo Schülerin oder Schüler weiss, dass sie wieder zurück kann, dass sie jetzt einfach spezielle Hilfe benötigt und wenn es wieder gut ist, kann sie wieder zurück in ihre Regelklasse. Ich glaube, das ist entscheidend und ich glaube, wir kommen nicht darum, um einfach miteinander über das zu reden, sodass wir am Schluss einen ähnlichen Spruch haben.
Wir haben ja schon letztes Jahr auch über das festgeredet, auch dort, was das natürlich dann für Auswirkungen auch für die Lehrpersonen hat, weil sie ja dann dort auch auf eine Art unter Druck stehen, weil eben, wir wissen, sie wollen ja das Beste, sie wollen allen gerecht werden, aber das kann ja eben auch zur Zerreissprobe werden. Ebenfalls im September hat es im Kanton Schweiz an der Urne ein Ja gegeben, und zwar ein Ja zu besseren Löhnen für Lehrpersonen. So sollen die jungen Lehrpersonen im Kanton Schweiz künftig ähnlich viel verdienen wie der umliegende Kanton. Der Entscheid soll auch die Abwanderung von Lehrerinnen und Lehrern stoppen. Im letzten Jahresrückblick haben wir es auch von Löhnen gehabt. Jetzt ist in einem Kanton wirklich etwas passiert. Was hat der Entscheid bei dir ausgelöst?
Also ich habe mega Freude gehabt. Ich habe gerade der Präsidentin vom LSZ ein WhatsApp geschrieben mit irgendwie 1000 Emojis. Wirklich, es hat mich so gefreut. Was ist der erste Entscheid von der Bevölkerung in der Schweiz, dass über Lehrerlöhne abgestimmt wird? Mhm. Und sie haben entschieden, dass die Einstiegslöhne von Lehrern angehoben werden, damit die Abwanderung in benachbarte Kantone kleiner wird.
Aha.
Und es hat mich einfach gefreut, weil die Bevölkerung offenbar gemerkt hat, um was es geht. Und es hat mich auch gefreut, dass der LSZ so einen grossen Erfolg feiern kann. Das ist Hammer, oder, wenn vor Ort so etwas passieren kann.
Mega schön. Ich habe mich auch sehr gefreut und habe gedacht, ja, irgendwie schön, es ist ein Zeichen vom Volk. Ja, nicht nur jetzt für den spezifischen Lohn, sondern ja auch zur Stärkung der Lehrpersonen. Und auch im Kanton Uri hat es eine Abstimmung gegeben. Im November ist es um die neue Urner Schulverordnung gegangen. Die hat eine freiwillige Finanzierung von zusätzlichem Personal für grosse Klassen vorgesehen. Die Verordnung ist mit einem Nein-Stimmenanteil von über 72% verworfen worden. Zweimal hat die Stimmbevölkerung die Schule und die Lehrpersonen gestärkt. In dem Zusammenhang möchte ich auf die wichtige Arbeit der kantonalen Lehrerinnen und Lehrerverbände hinweisen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Dagmar. Die beiden Beispiele aus den Kantonen Schweiz und Uri zeigen sehr schön auf, wie stark sich die einzelnen Verbände für bessere Bedingungen für Lehrpersonen und am Schluss auch für Kinder einsetzen. Die Arbeit sieht man manchmal nicht direkt, aber ich habe in diesem Jahr ein paar Verbandspräsidentinnen und Präsidenten und auch Verbandsmitglieder von unterschiedlichen Kantonen kennenlernen. Sie leisten die Arbeit neben dem Job als Lehrperson. Vielleicht ist das auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, nämlich den kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverband zu unterstützen. Ich bin auch Mitglied, aber bis in den ersten Jahren auch nicht gewesen, weil ich zu wenig verstanden habe, wie wichtig die Arbeit ist. Du bist Chefin vom Dachverband. Hast du noch etwas zu ergänzen?
Zuerst mal danke für den Werbeslogan. Das ist natürlich mega wichtig. Wir leben ausschließlich von Mitgliedern. Und ich glaube, die beiden Beispiele, die du jetzt gesagt hast, sind stellvertretend für alle anderen Mitgliederorganisationen, die bei uns sind, Kantonalsektionen. Und im Kanton Uri war es tatsächlich nur der LUR, also der Lehrerinnen- und Lehrerverband von Uri, der das Referendum ergriffen hat und der nachher so deutlich gewonnen hat. Also dort auch, oder? Sie irgendwie ein Feuerwerk ist gestiegen.
Mhm.
Es war so schön gewesen. Und das ist genau das, was ja die Arbeit ausmacht bei uns. Und das ist auch das, was Aufwind gibt, weiterzumachen, wenn man sieht, wie wirkungsvoll Arbeit ist. Und es geht dann nicht immer nur um, sage jetzt in Anführungszeichen, gewerkschaftliches. Das ist eine wichtige Arbeit in den Kantonen, aber es geht auch oft um pädagogische Fragen.
Für mich ist es wie eine neue Welt, die ein bisschen aufgegangen ist, oder zu verstehen, oder eher vom Dachverband, dann die kantonalen Sektionen, das Netzwerk, das so also über die ganze Schweiz gespannt ist und eben halt auch die wichtige Arbeit, die dir an die Schnittstelle, oder eigentlich von den Lehrpersonen in Politik auch, oder? Weil Lehrpersonen ja die Macht oder die Möglichkeiten nicht haben und das übernehmen ihr. Und deshalb, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man euch auch stützt und unterstützt. Also ein grosses Danke an dieser Stelle. Jetzt wieder zu dir. Gibt es etwas, was du dieses Jahr von deinen Schülerinnen und Schülern gelernt hast?
Hat man gelernt. Ich glaube, jeden Tag oder immer, wenn man mit Schülerinnen und Schülern zusammen ist, kannst du bestätigen, lernt man von ihnen. Nicht konkret, aber ich bin jetzt in diesem Jahr an einem Panel gewesen, wo es um Resonanz gegangen ist.
Mhm.
Kurze Erklärung, Resonanz ist im Unterricht, wenn so Funken überspringen, wenn jemandem der Grosche runterfällt, wenn jemand grosse Freude hat und irgendwie das mitnimmt heim und daheim weitermacht. Und ich erlebe, auch wenn ich nur noch 3 Lektionen arbeite pro Woche, immer wieder Resonanz mit meinen 4. Klässlerinnen in diesen 3 Lektionen, die Freude haben an einer BG-Aufgabe, die im Mathe irgendwie etwas verstanden haben oder wo irgendwie selber etwas herausgefunden haben. Und ich finde es wichtig, dass man die Resonanzmomente sieht, mitnimmt, wahrnimmt. Und ich würde mir es auch wünschen, dass sie bis zu den Eltern gehen, dass das eine Resonanz hat bis zu den Eltern und dass Eltern so auch einen Einblick haben ins Geschehen von der Schule.
Im November sind wir beide an der Swiss-Didak. Du hast am ersten Tag, wo unter dem Tagesthema Gesundheit und Wohlbefinden gestanden ist, ein Interview mit dem Oskar Jenny geführt. Wer regelmäßig meinen Podcast hört, kennt ihn aus der ADHS-Folge oder aus dem Live-Podcast zum Thema Selektion. Er ist Kinderarzt und Buchautor. Und in eurem Gespräch ist es einmal mehr um den Leistungsdruck gegangen. Ein Thema, das ganz viel beschäftigt. Welche Strukturen in unserem Bildungssystem führen dazu?
Ja, ich glaube, es geht natürlich um Entscheide, die nicht umkehrbar sind. Vielleicht manchmal auch Selektionsentscheide.
Mhm.
Das möchte ich hier nicht unter den Teppich kehren. Es geht teilweise darum, wie man mit Noten umgeht. Es geht darum, dass man möchte erfolgreich sein in der Schweiz.
Mhm.
Es geht darum, dass man nicht möchte zu denen gehören, die nicht erfolgreich sind oder die nur irgendwie vielleicht einen minderwertigen Job müssen ergreifen. Es geht darum, dass man als Vater oder Mutter vielleicht als persönlich Scheitern anschaut, wenn die eigenen Kinder nicht ins Gymnasium kommen.
Mhm.
Das hat damit zu tun, dass die Gesellschaft das so anschaut und die Gesellschaft ja auch Eltern unter Druck setzt. Es geht auch darum, dass SchülerInnen sich selber unter Druck setzen und möchten gut werden und gut sein. Und also es ist sehr, sehr vielfältig.
Mhm.
Und man ist tatsächlich einfach in diesem System.
Und dem auch ein bisschen ausgeliefert.
Und dem teilweise auch ein bisschen ausgeliefert, ja.
Was würdest du sagen, was ist hinderlich, dass wir etwas verändern können.
Mangelndes Vertrauen haben wir vorher gehört in einem Beitrag, dass es manchmal schwierig ist, Vertrauen einfach so Kind abzugeben in die Schule und Vertrauen darauf, dass es gut kommt und dass sich Lehrpersonen melden, wenn etwas nicht gut ist.
Mhm.
Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Oder wenn man als Eltern weiss, die melden sich, wenn etwas nicht gut ist. Oder ich kann reden, wenn etwas nicht gut ist. Dann ist das ein sehr wichtiges Ventil für Eltern und Kinder.
Das mit dem Vertrauen finde ich schön oder finde ich wichtig, weil das haben tatsächlich ja beide Seiten angesprochen. Also bei den Stimmen, die wir gehört haben, einerseits die Lehrpersonen, aber eben auch die Eltern. Also hoffen wir, dass wir dort einen guten Weg finden. Hast du das Gefühl, es bräuchte etwas für euch als Verband, wo euch würde helfen oder irgendwie euch würde unterstützen, dass wir dort weiterkommen?
Als Verband ist es eher schwierig, aber ich höre von den Kantonalsektionen, dass man ja versucht, mit älteren Vereinigungen in Kontakt zu kommen. Und dort ist der Kontakt gut. Und man weiss, man hat ja eigentlich das gleiche Ziel.
Mhm.
Man zieht ja eigentlich am gleichen Strick. Und ich sage auch immer, der Grossteil von allen Eltern sind unsere Critical Friends. Man darf kritisch sein, man darf mal eine Frage stellen in die Schule oder man darf mit etwas nicht einverstanden sein. Aber wenn es dann permanent ein Drangsalieren ist, sage ich jetzt mal, dann ist das auch der Sache nicht dienlich und auch für Kind nicht.
Oskar hat ja auch gesagt, dass die Erwachsenen dazu tendieren, die Leistungen zu stark zu betonen. Das hast du jetzt vorher auch eigentlich schon in ein paar Punkten angesprochen. Dass es aber wichtig ist, Kinder Raum zu geben, damit sie auch einfach mal Kind sein können. Hat das in der Schule von heute überhaupt noch Platz?
Also in der Schule auf jeden Fall. Die Frage ist, hat es in der Freizeit noch Platz?
Mhm.
In der Schule haben sie ihren Rahmen, sie sind in diesem System. Das ist so, aber so wie ich das erlebe, und ich tue jetzt hier ganz sicher nicht einfach negative Sachen ausblenden. Es geht natürlich auch um Lernen und es geht um Büffeln und es geht manchmal um Widerstand überstehen und etwas machen, was man nicht gerne macht. Ich glaube, da muss man Kinder nicht davon verschonen. Aber wenn ich in Schulen schaue, was die heute machen, damit Kinder ein vielfältiges Erlebnis haben in der Schule und vielfältigen Unterricht erleben. Das geht von Schulgarten über Kinderchor, über regelmässige Waldmorgen bis zum Sporttag, über alles hinweg. Und da versucht man ja irgendwie den kindlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, indem dass man eben solche Erlebnisse schafft. Und natürlich ist der Alltag von Kindern heute anders taktet als noch bei uns. Ich bin irgendwie tagelang im Wald gespielt und habe absolut Zeit vergessen. Das hat keine Rolle gespielt. Mhm. Ich weiss nicht, ob das Kind heute noch können.
Mhm.
Aber da ist auch niemand schuld dafür. Das ist ja unsere Gesellschaft und unsere Welt, die sich entsprechend verändert.
Mhm.
Und da muss man sich ein bisschen weit auch ein bisschen vielleicht von alten Bildern verabschieden.
Druck lastet ja nicht nur auf den Kindern und den Eltern, sondern eben auch auf die Lehrpersonen. Wie geht es Ihnen aus deiner Sicht?
Man hat vorher sehr schön gehört, was sie beschäftigt und was sie bedrückt. Sie stehen unter Druck, genauso wie alle anderen auch. Sie stehen unter Leistungsdruck, sie stehen unter Erwartungsdruck und lieben aber ihren Job über alles. Und ich zitiere hier gerne unsere Berufszufriedenheitsstudie von 2024 wieder, wo wir eine grosse Zufriedenheit können feststellen in Bezug auf Unterricht, in Bezug auf Arbeit mit Kind, mit dem Team, mit Eltern. Das muss ich hier betonen. Aber das Gefühl, das du vorher auch angesprochen hast, man geht heim und ist einfach nicht allen gerecht worden oder hat es wieder nicht geschafft, mit allen über etwas zu reden oder ein Problem zu lösen, das entstanden ist. Ich glaube, das muss man ernst nehmen, weil der Rucksack füllt sich.
Mhm.
Und wenn es schwer wird, dann geht es nicht mehr. Wegen dem mein Wunsch, dass man vor allem bei der integrativen Schule jetzt versucht, Verbesserungen anzugehen.
Also weil du findest, dass dort viel Druck entsteht in dem Fall?
Dort entsteht viel Druck, aber da ist nicht die integrative Schule schuld dran. Aber es entsteht ein Gefühl von nicht können allem gerecht werden oder nicht den eigenen Ansprüchen genügen. Oder das ist so ein blödes Gefühl. Wenn man allen Kindern helfen will, allen 25, und man geht heim und hat irgendwie das Gefühl gehabt, es ist nicht gegangen, das ist nicht gut.
Und das ist sehr belastend. Ebenfalls im November haben ihr ein Positionspapier veröffentlicht zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Für euch ist klar, in einem Verbot von digitalen Medien seht ihr keine Lösung, um Kind und Jugendliche zu schützen. Ich habe in den letzten Monaten viel über die Thematik geredet, auch an der Swiss Didac. Ein Vorschlag von euch sind zum Beispiel obligatorische Kurs für Eltern. Müssen also die Erziehungsberechtigten Verantwortung übernehmen?
Ja, ich möchte aber noch ergänzen, dass in dem Positionspapier auch gesetzliche Schutzmassnahmen gefordert werden und Aus- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer.
Mhm.
Beziehungsweise Schülerinnen und Schüler müssen so befähigt werden, dass sie souverän können mit digitalen Medien umgehen. Das sind zwei wichtige Punkte. Und natürlich springt man gern auf die obligatorischen Elternkurse. Und die kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Oder es gibt ja viele Schulen, die regelmässig Elternweiterbildung anbieten, die Eltern auch gern annehmen und das auch schätzen. Gerade im Sommer habe ich einen Workshop geleitet bei Eltern als eben um digitale Geräte gegangen ist. Und ich habe sie dann gefragt, was würdet ihr sagen, wenn wir jetzt solche Kurse, die wir jetzt hier machen, obligatorisch würde erklären. Und dann haben sie gesagt, ja, das fänden wir super, weil dann hätten alle die gleichen Botschaften, alle hätten die gleichen Informationen. Und dann könnte man zusammen davon reden, wo gehen wir jetzt her mit diesen sozialen Medien, wie gehen wir damit um, wann geben wir unseren Kindern das Gerät und wann dürfen sie es haben und wann nicht. Eigentlich ist das der Hintergrund. Und es geht nicht darum, dass wir Eltern möchten, wir sagen, jetzt übernehmen wir endlich und bitte mal Verantwortung, das machen sie ja zum grossen Teil, sondern es geht darum, den Schulterschluss, den ich vorher schon angesprochen habe. Die Schule muss mit Eltern den Schulterschluss machen und das geht nur, indem man sich gegenseitig informiert und auf den Gleichstand bringt.
Das ist sehr gut gekontert. Das war ja ein bisschen provokativ gewesen, natürlich, das weiss ich.
Das habe ich schon gedacht.
Das darf sie auch.
Ja,
aber
du
hast etwas sehr Wichtiges angesprochen. Ich habe jetzt aber wirklich, wie gesagt, viel über das geredet und spüre auch im Austausch mit Eltern, dass tatsächlich dort sehr viele Unsicherheiten sind, weil sie es wollen ja gut machen, aber nicht genau wissen wie. Und wir haben jetzt auch, als ich mit der Direktorin von der Pro Juventute geredet habe, sie hat eigentlich das Gleiche gesagt, oder der Schulterschluss zwischen Schule, Lehrpersonen und Eltern, aber eben auch die Eltern untereinander, hat sie sehr empfohlen, dass man auch dort miteinander redet und schaut, wie machen es denn die anderen und da gute Lösungen findet. Wo siehst du die grösste Herausforderung in dieser Thematik noch?
Ja, alle ins gleiche Boot zu holen und über das Gleiche zu reden. Oder wir merken einfach in der Schule, dass das Thema soziale Medien immer wie weiter runterkommt. Also die Schüler werden jünger, die sich mit sozialen Medien befassen. Und wir merken, dass es etwas mit jungen Menschen macht, wenn sie zu lange am Bildschirm sind, wenn sie zu lange gamen, wenn sie die falschen Inhalte konsumieren. Dass es einfach einen Schutz braucht von jungen Menschen. Und wenn ich Schülerinnen und Schüler im Bus zulasse, wenn sie über das reden und sich lustig machen über die eigenen Eltern, die keine Ahnung haben, was eigentlich abgeht und dass die Plattform, wo sie drauf sind, eigentlich erst ab 16 ist, aber sie sicher 12, dann finde ich, es ist nicht ein Vorwurf an Eltern, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig fit machen und einigermaßen dabei bleiben, wenn es um das schwierige Thema geht.
Spannend finde ich auch so Entwicklungen. Also lange hat es geheissen, wo ich auch angefangen habe als Lehrer. Die Lehrpersonen und die Schule hinken digital hinten rein. Dann ist Corona gekommen, wir mussten alles umrüsten. Es ist alles sehr schnell gegangen und jetzt sind wir fast ein bisschen im Gegenteil. Jetzt heisst es auch manchmal, es ist zu viel oder jetzt ist zu viel Digitales. Wie erlebst du das? Oder wie gehst du mit so Trends um? Oder wenn dann auch so Kritik kommt, eigentlich vorher hat es etwas ganz anderes geheissen und jetzt ist es so.
Das ist tatsächlich manchmal schwierig, oder? Vorher hat es geheissen, ja, die sind eben hinten drin, die haben ja nicht mal irgendwie digital, sind die noch nie unterwegs, dann haben wir eben aufgerüstet und jetzt heisst es, ist zu viel, aber ich glaube, jetzt heisst es eher, es ist zu viel in der Freizeit. Ich höre wenig, es ist zu viel in der Schule, weil Schulen sind sich sehr stark bewusst, dass sie nicht alleine auf digitale Unterrichtseinheiten können zurückgreifen können, sondern dass es nach wie vor sehr wichtig ist, dass man haptische Erfahrungen macht, dass man eben in den Wald geht, dass man einen Schulgarten macht, dass man irgendwie wandern oder ins Hallenbad geht und dass man auch lernt mit dem Kopf und nicht nur mit den digitalen Geräten. Ich glaube, das Bewusstsein ist da. Und was wir jetzt für eine Diskussion führen, ist, wie gehen wir um mit Social Media? Wie gehen wir um mit KI? Wie gehen wir um mit der Handynutzung? Und das sind ja eigentlich Diskussionen, die uns umtreiben, wie die nächste Generation mit dem soll umgehen und wie wir Alten ihnen das jetzt noch sollen beibringen. Wir wissen darum, dass die Jungen viel weiter sind als wir und viel schneller. Und doch müssen wir ihnen einen souveränen Umgang und Medienkompetenz mitgeben. Also müssen wir auch fit sein. Und das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit im Ganzen.
Das ist es. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir im 2026 noch ganz viel Neues werden wieder lernen, als Alte, wie du es gesagt hast. Aber ja, dass das alles weiterhin wird herausfordern, also ich bin mir ganz sicher. Wir können vielleicht in einem Jahr wieder über das reden.
Würde mich freuen.
Schauen wir, wo wir dann stehen. Vor dem Wunsch kommt noch meine letzte persönliche Frage an dich. Was macht dir Mut, wenn du als nächstes Jahr in der Schweizer Bildungslandschaft denkst?
Wir haben schon darüber geredet, dass sie unsere Mitgliederorganisationen, die es geschafft haben, so stark zu sein in ihrem eigenen Kanton und politisch so Erfolg gehabt haben. Das macht mir Mut, weil sie einerseits stark sind und so stark engagiert und auf der anderen Seite aber man auch sieht, dass das Stimmvolk offenbar Erkenntnis hat, dass man eine gewisse Stärkung von der Schule muss vorantreiben muss, damit es weitergeht. Das hat mich mega gefreut.
Das ist auch sehr schön, dass man sieht und spürt, dass die Stimmberechtigten hinter der Schule und hinter der Lehrpersonen stehen. An alle, die zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Heute lohnt es abonnieren und das Bewerten weg, denn heute sage ich einfach Danke. Danke, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet, dass ihr mir schreibt und mir Wertschätzung schenkt. Eure Nachrichten bedeuten mir wirklich viel und bestärken mich in dem, was ich mache. Es ist ein Privileg, dass ich jeden Monat so spannende Menschen treffen und bereichernde Gespräche führen darf. Ich schätze sehr, dass ihr mir das Vertrauen schenkt und spürt, dass ich das mit bestem Wissen und Gewissen umsetze. Immer mit dem Ziel, dass wir Neues dazulernen, dass wir auch schwierige und heikle Themen angehen, dass wir als Lehrpersonen, Fachpersonen, Betreuungspersonen, Assistenzen, Schulleitungen, Erziehungsberechtigten und alle anderen, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten, mehr Verständnis füreinander finden und zusammen dazu beitragen, dass es die Kinder gut haben in der Schule. Danke vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Dagmar, was ist dein Wunsch an die Schule im neuen Jahr?
Ich möchte gerne ein Erlebnis als Aufhänger nutzen. Der Kanton Bern macht regelmässig Filme über Good Practice in Schulen aus dem Kanton Bern. Und das hat zuerst mal im Kino stattgefunden mit Popcorn oder was man auch immer wollte. Und dort sind Projekte gezeigt worden von einer Lehrerin, die einen Schulgarten aufgebaut hat, von einer Schule, die über das Zusammenleben ein Projekt macht, wie man mit Gefühl umgeht und wie man miteinander kommuniziert. Bis zum Schulhausbau im Emmental, den ich auch schon erwähnt habe. Und das hat bei mir so grosse Resonanz und eine Verbindung und Emotionen ausgelöst, dass ich mir wünsche, dass man im neuen Jahr oder in Zukunft mehr Gelegenheiten ergreift, um solche coole Projekte sichtbar zu machen.
Dagmar, danke für das persönliche Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ich habe es danke.
Wir stoßen jetzt zusammen an aufs alte und aufs neue Jahr. An dieser Stelle danke ich dir von Herzen für deinen Einsatz, dein Engagement und wünsche dir und allen, die zuhören, ein gefreutes neues Jahr.
Auch von meiner Seite alles Gute fürs neue Jahr.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Mobbing mit der Christelle Schläpfer kommt am letzten Montag im Januar. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.